Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass-Boys sind wieder am Start. Hot und sweaty. So könnten Spitznamen für uns sein, aber das bezieht sich eher auf das Wetter. Ich bin hot, du bist sweaty. Big G, wie geht's dir? Wie läuft das Training für deine irrsinnige Fahrradtour?
Ja, zweimal am Tag zu Hause auf der Rolle. Also für die, die nicht wissen, was eine Rolle ist, damit ist ein Fahrradtrainer zu Hause gemeint, weil ich bei fünf bestimmt nicht hier durch die Gegend abends fahre und auch nicht so viel Zeit habe. Und manchmal beim Spinning, da ist es auch hot and sweaty. Ja, ansonsten das Problem ist nicht so eher das Training, sondern das Problem ist meine Diät und meine Kalorien. Man kann Sport machen, wie man will. Wenn man immer noch wie ein Mähdrescher isst, dann ist das ein Problem. Ja, aber wir machen auch übrigens Off-Season-Rugby-Programm mittwochs immer. Morgen werde ich auch hingehen und denke, das wird auch dazu beitragen, dass ich zumindest nicht unfitter werde. Ja. Ende Juli geht's los, dann ist ja auch Pause. Ich verpasse also auch schon mal das dritte Lions-Spiel. Das zweite Lions-Spiel werde ich wahrscheinlich noch aus Madrid oder aus Santiago de Compostela schauen. Wenn jemand Empfehlungen hat für Madrid oder Santiago de Compostela für eine Rugby-Kneipe, dann lasst es uns oder mich wissen. Und bei dir?
Bei uns oder bei mir laufen die Vorbereitungen für, was wir nicht die deutsche Meisterschaft nennen dürfen, sondern Cup Final, nee, Cup something or other.
Ah,
Weiß
dieses
nicht.
Ding in Dresden, da, Siebener,
Nee,
die
nee, nee,
Finals?
nee, 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 das ist so ein Zusatzturnier, die heißen The Finals oder sowas. Und das, was in Mitte Juli stattfindet, wo normalerweise die deutsche Meisterschaft stattfindet und heißt jetzt Cup something or other. Sorry, unser Pressesprecherin war halt nicht da, deshalb weiß ich ja nicht genau. Genau, also da Hannover, 19. 20. Juli, genau da. Da laufen die Vorbereitungen von unseren Siebener Frauen gerade auf Hochtouren, sonst. Ja, relativ busy at work, busy mit Family. Mach so am Samstag so ein Extra-Training für so unsere eher so Anfängerin-Gruppe. Hab gesehen, dass es aber relativ warm sein soll, deshalb weiß ich nicht, hab ein bisschen Angst. Ansonsten, ja, letzten Donnerstag bin ich oder habe ich mit den alten Herren, also Touch Rugby, gespielt. Erstmal seit sehr langer Zeit. Und war gut zu sehen, dass ich nichts verlernt hatte.
Gut, wenn man nichts kann, kann man auch nichts verlernen, sage ich immer. Ne? Kleiner
Exactly.
Spaß. Kleiner Spaß.
Sonst, ja, genau. Western Force habe ich gesehen gegen Lions. Top Tours kommen wir gleich dazu. Habe ich auch gesehen, leider die letzten 10 Minuten von der, also quasi die zweite Halbzeit von der Verlängerung nicht gesehen. Aber schon krasses Spiel, kommen wir gleich dazu.
Springboks
Und
haben
ansonsten.
gespielt. U20-Weltmeisterschaft ist in Italien. MLR-Finale, Major League Rugby hat auch stattgefunden. Das werden wir alles mal kurz anschneiden. Und dann geht es eigentlich auch schon los in die Summer Internationals, mehr oder weniger.
Ja. Irland mit dem
Im Hintergrund.
Big Tour nach Georgien und Portugal. Big Games. Also abhängig, wer da spielt. Und ja, vielleicht fangen wir mal Lions halt an. Western Force sind ja ein bisschen über eine Woche quasi in Australien. Jetzt sind die quasi vollzählig und haben sogar die erste Verletzung, erste Person quasi von unterwegs jetzt nach Hause geschickt mit Thomas Williams. Hat sich verletzt beim Versuch legen.
Ja, man hat sofort gesehen.
Spiel relativ eindeutig, oder?
Ja. Fast ein ähnliches Resultat wie schon, nicht ganz so hoch wie vor 12 Jahren. Ich glaube, da ist es irgendwie 70 zu 16 oder sonst was in der Art ausgegangen. Ich glaube, vor 24 Jahren war es noch viel höher. Ja, ich meine, die Western Force haben noch einige Spieler, einige Wallabies abgestellt bekommen, aber was will man erwarten? Ne? Also, ich habe plus 30 getippt. Ich meine, zeitweise am Anfang sah es danach aus, dass es bei plus 30 bleibt, aber dann ist es doch noch mehr als 45 Punkte Unterschied geworden. Die Frage ist, was hat Andy Farrell gelernt über Spieler, die vielleicht noch nicht in der 23 sind? Wer hat sich da, hat sich da jemand für dich hervorgetan?
Finn Russell?
Ja, gut, aber bei
Also
dem
Finn
hätte
Russell
man
hat sich
gedacht, dass
wahrscheinlich
der.
so.
Achso, ich würde den fast als. Welche Top. Also, unter, den würde ich als Top 3 oder Top 5 Starter schon sehen, oder? Auch
Ja,
vorher schon.
jetzt, also nach dem Spielzeug,
Achso.
ich dachte, die Frage war, wer hat sich jetzt so herausgestellt? Also Finn Russell hat sich sehr, sehr, sehr gut präsentiert. Williams hatte sich sehr gut präsentiert, leider vor der Verletzung. Also jetzt mit der Verletzung raus. Von der Friend of the Pod, Elliot Daly war stark. Und McCarthy wahrscheinlich quasi. Ich glaube, war er Spieler des Tages oder so. Hansen wurde auch gelobt von Farrell. Aber ich glaube, der hat so Sachen gemacht, die wir in der irischen Nationalmannschaft schon gesehen haben. Ich glaube, in Australien waren die mehr überrascht von so McCarthy und so, von jemandem, die vielleicht nicht so viel darüber wussten. Aber wenn wir vielleicht eher so weiterschauen Richtung Teststart oder Test 23, Russell hat sich sehr gut präsentiert, wurde wahrscheinlich so damit, außer irgendwas dazwischen kommt, gesetzt auf die 10. Gibson Park ist sowieso wahrscheinlich gesetzt, Sheehan auch. Und vielleicht noch dazu. Bisschen offen ist die Frage, ehrlich gesagt, nach den ganzen Sachen. Fullback wahrscheinlich. Jetzt Kinghorn kam gestern spät an.
Ja.
Hat gleich Itoje geweckt im Zimmer. Wollte wahrscheinlich so noch mit ihm feiern wegen Top-Kartos. Ja, das ist so ein bisschen offen. Keenan und Kinghorn sind die, die quasi ja, Fullback spielen oder ja, die ne, also Positionen für sich haben. Keenan war jetzt so etwas länger, war auch länger verletzt, hat sich jetzt quasi natürlich jetzt durchgeboxt. Ist bestimmt, liegt schon in der Vorbereitung, wahrscheinlich mindestens 10 Tage hinter die anderen, aber ist jetzt matchfit auf jeden Fall, würde ich dann sagen. Da sehe ich so ein bisschen Schwierigkeit. Ansonsten. Ja, wie war es für dich? Wer hat sich sehr gut präsentiert für dich?
Wie du schon sagst, McCarthy, also ich glaube, zweite, dritte Reihe wird schwierig, weil, okay, wenn du jetzt Mauro Itoje starten musst, weil er Kapitän ist, dann bleibt nur noch ein anderer zweite Reihe Platz und wo bringt man dann halt noch einen Backrow-Spieler unter, der vielleicht springen kann? Wird das vielleicht Tyke Byrne als Nummer 6 oder wird es Olly Chesham? Das sind, glaube ich, noch Fragen, die sind vielleicht noch nicht ganz abschließend geklärt, weil als einzige 8, es gibt, glaube ich, nur eine einzige originäre 8 in dem ganzen British and Irish Lions Kader. Ja, ich bin gespannt auf auf die erste Mannschaft, die da spielen wird, die da auflaufen wird. Ja, ansonsten, McHenson war super, aber es war halt auch nur die Western Force, um es mal so zu sagen. Ich denke so schon auch, dass Tuipulotu an 12 oder 13 auch starten wird. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber es geht gleich
Ja.
weiter, Schlag auf Schlag. Morgen ist, glaube ich, schon das Spiel gegen die Reds,
Red.
die stärker sein werden als Western Force. Außerdem die Lions müssen, es sind 4 Stunden Flug, man muss das auch erstmal wieder wegstecken und so. Es wird nicht so ein, also es wird
Ja.
nicht ein 54-7 Walkover. Morgen
Ja, man
12.
sagt so plus minus, du kennst ja besser aus, du bist oft ist so diese Schrecken geflogen, aber man braucht so für die Zeitverschiebung irgendwie so einen Tag, irgendwie so ein bisschen Acclimatization und wenn es, keine Ahnung, sage ich mal, schon einige Stunden, wie viele Stunden sind es? Also zum Western Australia ist schon einige und dann noch Eastern Australia noch einige mehr. Also die werden schon ein bisschen gejetlaggt sein, würde ich schon behaupten. Ich finde schon krass, so solche Spiele zu absolvieren. Ja, let's see. Ich glaube, die Leute, die so die besten Chancen haben, die sind die Leute, die wir nicht so ganz auf dem Schirm haben. Also im Sinne von noch nicht so etabliert. Also so jemand wie McCarthy ist so ein bisschen eine Überraschung so dort wahrscheinlich. Vielleicht Pollock auch so teilweise. Ich fand Lowe war ziemlich stark. Der sieht schon super fit aus. Ich habe so ein paar Videos gesehen. Ja, also ich glaube, die haben auf jeden Fall Bock. Also ich glaube, es dauert ein bisschen, bis sie wirklich ankommen, aber so langsam haben sie sich akklimatisiert, würde ich sagen.
Ja, ich sehe gerade die Aufstellung: Jack Conen morgen an 8, ne? Oli Chesson wird zweite Reihe spielen, genau. Flanker 7, Jack Morgan, Open Side kommt Curry 6. Ja, vielleicht geht man da schon und an 9 und 10, ne? Jameson gibt es Park Finn Russell zum allerersten Mal. Bundy Aki an 12 sehe ich aber noch nicht als Teststarter, spielt sich aber vielleicht nochmal rein. Muss man mal gucken. Morgen auch Hugo Keenan zum ersten Mal. Also da kommt man, glaube ich, immer näher. Ne? Das Funnel geht immer näher Richtung Teststarter.
Ja, je näher man kommt an den Testspielen, umso weniger werden die Leute spielen. Also natürlich werden die ein bisschen mehr Abstand bauen zum Testspiel. Also du wirst halt nicht quasi selten bist du unter der Woche und dann gleich am Wochenende nochmal dran. Also es wird so ein bisschen einpendeln. Bin mal gespannt. Es kann halt sein, dass, also ich weiß halt nicht, es kann halt sein, dass er vielleicht so Gibson Park und Russell testet. Und dann doch mal ein bisschen runter vom Gas kommt und die ein bisschen schont, vielleicht eher danach. Ist jetzt spannend auf Gedränge habe, weil Gibson Park war ja etwas ein bisschen angeschlagen. Williams ist weg. Ben White kommt von nirgendwo rein, also aus Neuseeland kam er eben. Bin mal dort gespannt. Du hast ja erwähnt mit Nummer 8, also Conan ist der einzige wirkliche Nummer 8. Sozusagen, also vielleicht sehen wir gerade so der 8, 9, 10 Verbindung, das auch schon wichtig ist, dass sie ein bisschen eingespielt sind. Du sagst vielleicht mit Aki, ja, bin ich bei dir. Ich glaube, der Partnership, also wenn ich Geld draufsetzen müsste, wäre der Partnership eher Russell, Tuipulotu und Jones vielleicht einfach, um diese Eingespieltheit zu haben. Und dann, ja, dann der Rest. Backrows hat so ein Thema, ne? Als Backrow. Müssen wir mal gucken. Van der Vlier war sehr gut, hat sich sehr gut präsentiert. Pollock war im offenen Spiel sehr gut. Vielleicht Disziplin hier und da so ein bisschen so schwierig. Conan ist sehr gut in Form. Und die anderen weiß ich nicht so, ehrlich gesagt. Müssen wir mal sehen.
Ja, eine Sache noch, Dion Van der Merwe, ich glaube, der ist der Spieler, der hat die meisten Testminuten-Einsätze für die British and Irish Lions in der letzten Tour gehabt. Ich weiß nicht, ob das diesmal auch unter dem Highball, wie man so schön sagt, ist er, glaube ich, nicht so gut, kann sehr gut gerade auslaufen, wenn er den Ball hat. Weiß ich nicht, ob das für Australien, ja, ob das die Option sein würde. Ich glaube, da hat man vielleicht fittere, was heißt fittere Leute, Leute, die mehr zu bieten haben als er. Morgen 12 Uhr. Ich versuche es zu schauen, wenn es sich ausgeht mit der Mittagspause.
Alter, morgen 37 Grad hier. Weiß nicht, ob das geht, überhaupt was zu machen. Was gab es noch? Top 14.
Alter,
Final.
was für ein Finale. Also, wie gut. Das ist so eine, ne, letztes Jahr, letztes Jahr war der Punktedifferenz wie hoch? Muss ich mal schnell googeln. 60 oder 70
Viel.
Punkte? Viel, ne? Was für ein Spiel. Also, meine zwei Gedanken, ich habe es gestern Abend, also ich habe es leider nicht live geschaut. Ich wäre gerne im Stadion gewesen, ich hätte es mir gerne live angeschaut. Die Stürmer Toulouse. Besser, also alle waren so ein bisschen 10, 15% besser. Ramos, Kicks, unglaublich, Übersicht, unglaublich. Hätte er nicht Man, also er ist ja Man of the Match geworden. Jack Willis die ersten 20, 30 Minuten. Ich dachte mir, Alter, was für eine unglaubliche Maschine. Also wie ein, zwei Ref-Entscheidungen gegen ihn, die bei anderen Refs 50-50 für ihn gewesen wären. Toulouse, oftmals 9 zum Forward-Pot, 9 zum Forward-Pot, so die schnellen Punches. Ich glaube, das hat Bordeaux ein bisschen ausgemergelt, ausgezehrt. Die wollten ein bisschen mehr spielen. Es war teilweise sehr chaotisch, hatte ich das Gefühl. Vierte, fünfte Phase, der Ball fliegt runter, der Ball kommt aus dem Ruck raus. Ich glaube, der Ball war extrem glitschig und rutschig wegen der Feuchtigkeit. Trotzdem würde ich sagen, Intensität 9 von 10, 10 von 10, Spannung 10 von 10. Accuracy war wahrscheinlich eine 5 von 10 oder eine 6 von 10. Es war aber trotzdem schön anzusagen, auch wegen der Spannung am Ende, dass halt Luko in der 80. Ich glaube, er tritt zum Penalty, tritt an, tritt den Penalty, den Straftritt, und als er tritt, geht die 80 Minuten Sirene los. Ich dachte, was ist denn das bitteschön für ein unglaubliches Timing? Wie unglaublich geil ist das denn? Ich habe es dann auch, man muss sagen, Toulouse hat wirklich 10 Punkte oder so vorne gelegen, 7 oder 10 Punkte, und die haben dann immer wieder, Ramos hat dann oftmals Kicks, keine hohen Contestable Kicks, sondern einfach Kicks in die 22 gemacht, um Bordeaux kontinuierlich zurück zu pushen. Und ich hatte das Gefühl, okay, die werden das Ding jetzt einfach nach Hause fahren. Und dann kam wieder ein Versuch aus dem Nichts für Bordeaux. Und ich dachte mir, okay, jetzt haben sie es eigentlich verdient. Jetzt hat Bordeaux eigentlich, dass sie drinnen geblieben sind und noch den Ausgleich geschafft haben. Jetzt hat Bordeaux es eigentlich verdient. Aber ich glaube, Bordeaux, die Bank, der Hooker war nicht gut. Es gab wie bei so knappen Spielen im Finale drei, vier Szenen. Das lag an drei, vier Leuten, würde ich sagen, die einfach dann doch nicht so gut waren wie Toulouse. Und Bordeaux auch nicht so gut gespielt, die Stürmer wie im Halbfinale schon. Das kann man auch festhalten. Aber
Krasse
Wahnsinn.
Statistik für dich. Also wie viele Finales hat Toulouse gespielt, seitdem die, nee, warte mal, genau, okay, andersrum. Wie viele Finales haben die gespielt seit 2008?
Das muss ja krass, warte mal, 2008, jetzt haben wir 2025, das heißt, es müssten 17 Finalspiele muss es gegeben haben.
Ach
Also
so, das
mindestens.
ist gemeinsam Statistik mit Champions Cup und
Ach so,
Super Cup.
ach so, mit Champions Cup Finale. Oh, also das heißt, Moment, 17 mal 2 ist 34, seit 2008 34. Also mindestens die Hälfte, würde ich sagen, was schon mal 17 ist. Ich weiß
Okay,
nicht, ob ich
nee.
irgendwas gelesen habe mit 21, 23? Nee.
10 Finale, 10 Mal im Finale gestanden, 10 Mal gewonnen, seitdem sie gegen Monster verloren haben, 2008.
Oh. 10-mal im Finale und 10-mal gewonnen.
Ich glaube, das ist jetzt so, ich muss ja nochmal nachprüfen, aber da war so ein anderer Port, so dass jemand das rausgeschmissen hatte. Also ich meine, die sind jetzt, was sind das, drei, warte mal, wie oft haben die jetzt hintereinander gewonnen, Top 14? Letztes Jahr, das Jahr davor gegen La Rochelle, ist es jetzt drei, also drei, vier Mal hintereinander? Müssen wir mal nachprüfen. Egal, auf jeden Fall einfach so eine extrem krasse Mannschaft, wo der einen Kommentator gesagt hat, der auch in Frankreich Trainer war, hat gesagt, dass Moller war unerträglich in den Wochen zur Finale, dass er einfach unerträglich war, dass er quasi so Antichrist-mäßig unterwegs war
Okay.
und dass er fast die ganzen Spieler pissed gemacht hat. Kommt daher, dass sie einfach so dermaßen quasi dieses Mentalität haben zu gewinnen und wie die gewinnen und so. Und diese Toulouse-Mentalität, die wollen halt quasi Leuten, also die wollen halt Leuten haben, die bei Toulouse deren Karriere gemacht haben, die wollen halt quasi beibehalten, die haben so einen bestimmten DNA sozusagen und die wollen halt da Leute, ne, promoten von innen, aber auch von diesen ganzen, ne? Also sie sind bereit, so jemanden wie Dupont zu holen. Die haben ihn ja geholt. Der ist nicht eingewachsen sozusagen, also aus einer Akademie, sondern haben ihn rangeholt von Montpellier, glaube ich. Und wollen halt quasi da aber dann draufsetzen und sagen, das ist unser, wie wir spielen, das ist unsere DNA. Und die wollen halt so ausgewählt zu so Leuten noch dazu nehmen. Und die wollen quasi, dass die es halt so leben, ne? Also hier Brennan, also der zweite Reihe gespielt hat, ist der Sohn von Trevor Brennan, der quasi da ausgewandert ist. Toulouse auch so ein großer Dude dort. Also dieses Toulouse-Sein oder diese Mentalität ist irgendwie extrem wichtig bei denen. Und ich glaube, das ist einfach, vielleicht hat einfach so für das einen halben Prozentpunkt irgendwie was mitgebracht oder gezählt am Wochenende.
Das kann gut sein. Fun Fact, kurze Frage an dich. Toulouse hat 24 Mal anscheinend Top 14 gewonnen, insgesamt seit es 1900 oder 1800, was weiß ich nicht, was irgendwann gegründet wurde. Danach Stade Français mit 14 Mal gewinnen. Jetzt meine Frage an dich. Wer hat 11 Mal Top 14 gewonnen?
Wer hat 11? Birrit.
Fängt mit B an, ja. Spielt Pro de Deux, glaube ich.
Ach, Brief?
Béziers.
Ach so.
Aber das letzte Mal 1984. Und Bordeaux hat als Gesamtteam auch noch nie gewonnen. Ich glaube, Bordeaux-Bègles hat 91 das letzte Mal gewonnen und Stade Bordelais hat 1911 das letzte Mal gewonnen. Also man wartet in Bordeaux auch schon seit mehr
Ja.
als 30 Jahren immer noch auf einen Titel. Und das in so einer Stadt. Ja, Toulouse. Ich glaube, ich hatte mal gehört, Toulouse ist die einzige Millionenstadt in Europa, wo Rugby größer sein soll als Fußball, wobei ich nicht genau weiß, woran man das festmacht. Also sind das die Fanzahlen, sind das die Leute, die ins Stadion gehen? Keine Ahnung, aber ich meine,
Stimmt.
Toulouse Fußballverein habe ich noch nie von gehört.
Da dachte ich, es war ja so in Berlin. Berlin-Verein ist ein größer als. Gibt es Fußball? Nee, weiß ich nicht. Ja, spannend. Also extrem starke Liga. Also ich glaube, wenn jetzt so die wir über Ligen und Strukturen und solchen sprechen, dann werden wir da so ein bisschen in unsere Blicke hinrichten, um zu gucken, was funktioniert da, warum funktioniert es dort. Ich glaube, das ist irgendwas, wo die The Prem und Ultimate Fighting Championship ein bisschen so nachschauen wollen, was funktioniert da. Aber diese Rivalitäten, so diese lokale Rivalitäten, das spielt auch so eine Riesenrolle dort. Ne? Also Frankreich ja dominiert von Rugby im Süden hat letzten Endes und da sind auch sehr viele lokale Sachen drin. Du warst ja selber bei was Pro D2 warst du nicht, das war noch was für welche
Einmal die
spielst du?
Liga darunter, National oder Föderal
Das kann
1,
ja.
Aufstieg in Pro D2, da sind halt schon irgendwie 10.000 Leute hingekommen ins Stadion.
Genau.
Also Narbonne, Carcassonne.
Ja.
Wer sich mal, wem langweilig ist, bei Wikipedia mal anzuschauen, wie viele Rugbyvereine es im Süden gibt halt, ne? Auch in der vierten Liga. Also ist der
Ja.
gesamte Gürtel von Bordeaux bis nach Aix-en-Provence oder Nizza ist voll. Also absolut geil. Und am liebsten würde ich da hinziehen für ein halbes Jahr im Sommer oder so. Oder
Ja,
bei
gerne, mach das bitte.
wenn Saison ist, ja.
Achso, ich meine, nee, bleib hier. Was gab's noch? Du wolltest halt sagen, MLR, The Friends of the Pod, Free Jacks haben gewonnen.
New England Free Jacks win historic Major League Rugby Three-Peat. Die stärkste Verteidigung in New York, New England Free Jacks, hat gegen Seattle Seawolves gespielt, die den stärksten Angriff, glaube ich, haben. Ich habe mir die Highlights angeschaut. Ja, ist schon ein Qualitätsunterschied, wenn man sich Western Force gegen British Irish Lions anschaut, dann Top 14, dann Springboks gegen Barbarians und dann das Spiel. Da sieht man halt doch schon, insbesondere bei Leuten, die nicht den Ball haben, wo die sich positionieren im Spiel und Laufwege und alles ist halt wirklich ein bis zwei Level darunter oder so. Aber
Ja.
zumindest das Stadion sah jetzt fürs Finale einigermaßen voll aus. Ich meine, es wächst und gedeiht. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, World Rugby hat ja auch ein Team irgendwie installiert in South Carolina oder hat da irgendwie Anteile dran. Die müssen halt irgendwie für 2031 unbedingt halbwegs ein qualitatives Nationalteam dahin bekommen, was nicht 80-0 oder 100-0 von Neuseeland oder Südafrika weghauen wird oder so. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Das kann vielleicht der ganzen Sache in den USA einen Boost geben. Sind zwar noch lockere 6 Jährchen hin, aber ja, lieber zu früh als zu spät anfangen. Vielleicht sollten wir
Ja.
mal, ja, wir hatten den Assistant Coach im Pod 2021. Der ist Kiwi, der ist immer noch da. Ich glaube, damals war er Strength and Conditioning Coach, jetzt ist er Assistant Coach. Muss irgendwas richtig machen. Wenn man dreimal in Folge gewinnt, vielleicht laden wir den guten Mann nochmal ein. Genau.
Barbarians verlieren eindeutig gegen Südafrika.
Das war wahrscheinlich eine Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, dass man auswärts in Südafrika antritt, neben Neuseeland und Frankreich und Irland am schwersten zu gewinnen. Ich habe mir die Extended Highlights angeguckt. Südafrika ist halt ein Versuch nach dem anderen reingelaufen. Das ist halt eingespieltes Team. Sascha Feinberg Gomazulu ist die Frage, ob das der nächste heißeste Scheiß ist, die nächste 10 von den Springboks. Einige sagen so. Der ist auf jeden Fall gestartet. Ansonsten waren ein, zwei Leute, ich glaube, Backrow-Spieler oder Stürmer hat man ein, zwei Leuten eine Chance gegeben. Da sind auch nicht mehr die Jüngsten, wie glaube ich, ein, zwei Medien schon berichtet hatten. Ich habe mir die Tour angeguckt. Südafrika hat, glaube ich, echt eine Menge Spiele, 14 Spiele dieses Jahr. Auch zu Hause gegen Italien, was vielleicht nicht so aussagekräftig ist, aber die spielen auf jeden Fall Ende des Jahres in Eden Park. Möchten wahrscheinlich auch zum ersten Mal da gewinnen seit Frankreich das 94 geschafft hat. Aber ja, bin gespannt, wie die ihre Mannschaft verjüngen. Aber das Spiel an sich, also ich bin froh, dass ich mir jetzt extra nicht einen Zacken aus der Krone gebrochen habe, um das Spiel live zu sehen.
Was gab es sonst noch? Gibt es noch?
U20-Weltmeisterschaft hat angefangen in Italien, in Norditalien, gar nicht so weit weg von München. Ich arbeite gerade daran, vielleicht am Wochenende einen kleinen Wochenendtrip zum Gardasee zu machen und dann sind die Spielorte auch nur 1,5 Stunden entfernt. Das muss ich nur noch durchbringen, sage ich mal so. Absolutes Katastrophenresultat für Australien, die mal locker 73-17 verloren haben in Calvisano. Also Australien hat 17-73 gegen Südafrika verloren. Boah, also für Südafrika sah es aus wie ein Trainingsspielchen. Die Leute sahen unglaublich fit aus, unglaublich stark. Und Australien ist halt tackle-mäßig einfach. Oh, irgendwie war das eine Nummer da drunter oder so. Das wird jetzt, glaube ich, an 5 Spieltagen ausgespielt. Ich weiß nicht, wie heiß es in Italien ist. Auf jeden Fall ist es in
Ja.
Süddeutschland sehr heiß. Irland hat gerade mal 35-28 gegen Georgien gewonnen. Frankreich hat sich gegen Spanien durchgesetzt. Neuseeland U20 gegen Italien U20 14-5. Aber gut, da ist vielleicht auch noch der Heimvorteil dabei. Ja, vielleicht Freitagabend wird es interessant. 18 Uhr England U20 gegen Südafrika U20. 20. Das ist so das Highlight vielleicht für die nächsten Tage, für die Leute, die nicht genug bekommen können von Rugby.
Sonst
Ansonsten.
noch Punkte?
Nee.
Genau.
Deutschlandfinale steht am
Am
Samstag.
Wochenende. Samstag.
Ja, und Planung für nächste Saison sind
Friend
drei.
of the Port. Friend of the
Ja.
Port. Vivian ist live vor Ort dort.
In Frankfurt City.
Yes.
Als offizielle Funktion für irgendwas oder privat?
Als offizielle Seitenlinie Interviewer oder so, glaube ich. Bin mir
Mhm.
noch nicht so ganz sicher. Sie hat es mir erzählt, habe ich aber vielleicht falsch verstanden oder vergessen.
Kann Neuenheim die Überraschung oder ist es eine Überraschung? Kann Neuenheim, nee, beziehungsweise
TSV.
TSV, die Überraschung schaffen?
Let's see. Live zu verfolgen über die benannten Kanäle, glaube ich, YouTube und so wird es halt live gestreamt. Also da habt ihr auf jeden Fall Gelegenheit, das zu gucken, falls ihr dafür Zeit findet.
Ja, nächste Saison soll es übrigens eine U20 oder U21 Liga in Deutschland geben. Dafür sind auch Spieltage terminiert. Da wird es aber, glaube ich, nur 4 Mannschaften geben, die daran teilnehmen.
Würde sagen, so es sind irgendwie zwei Mannschaften, weil alle so Spielmannschaften haben, so Ost gegen West oder Süd gegen Nord oder
Ja,
so.
aber das ist, glaube ich, ganz gut, weil es einige 20-Jährige gibt, die in den ersten Mannschaften ihrer Heimatvereine nicht genügend Spielzeit bekommen. Und die Leute müssen mal irgendwie weiter ausbilden. Dafür reichen nicht irgendwelche Nationalmannschaftscamps oder andere Sachen oder irgendwelche komischen Siebener-Turniere. Deswegen, also nicht gleich so negativ sehen, sondern
Okay.
ja,
Ja.
positiv.
Gute Entwicklung. Vielleicht vier Provinzen. Vielleicht können wir halt so Deutschland in vier Provinzen teilen, so wie in Irland.
Berlin, Heidelberg,
Hannover.
Frankfurt, Hannover.
Müsstest du halt klären mit den Leuten aus München.
Also ja, genau, stimmt. Okay, ja, wir
Das
sind
war's für
gespannt.
heute. Schaut euch gerne mal die Spiele Lions Reds natürlich an, wenn ihr das schafft. Sonst ein Wochenende nochmal natürlich. Bundesliga-Finale am Wochenende wird gestreamt, YouTube. Ansonsten sehen wir uns, hören wir uns hoffentlich nächste Woche nochmal. Und bis dahin sagen wir einfach vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.